Zeit Camping, dein Podcast rund ums Campen.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörschauer in dem Fall. Heute eine weitere Folge von Inside Camping. Wir sind heute auch per Videoformat dabei und ich habe heute einen sehr, sehr spannenden Gast mit dabei, nämlich den lieben Jürgen von Womoblook. Herzlich willkommen, Jürgen.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, tatsächlich sind wir heute zu zweit. Also wir haben nicht den Marc ausgetauscht. Der Marc wäre eigentlich dabei gewesen heute bei dem Podcast. Leider ist er verhindert, krankheitsbedingt. An der Stelle schicke ich auch nochmal gute Besserung an den Marc raus. Schade, dass er heute nicht bei dem, ja, ich glaube, es wird ein ziemlich spannender und auch offener Podcast nicht dabei sein kann. Aber Jürgen, ich glaube, wir kriegen das zu zweit eigentlich auch relativ gut hin, oder? Wie siehst du das?
Ich habe da keine Bedenken. Ja.
Tatsächlich haben wir ja jetzt schon ein bisschen Kontakt gehabt, miteinander referiert. Wir haben jetzt auch noch keine Videos zusammen gemacht, aber schon das ein oder andere Mal übereinander gesprochen, öffentlich. Ich sag mal jetzt im Positiven, ne? Kann man ja so sagen.
Du mehr über mich als ich über
dich. Das stimmt,
ja. Das stimmt. Ja, wir haben natürlich uns auch mal ausgetauscht. Und es ist sehr spannend, die Händlersicht zu hören, also von meiner Warte aus, denn all das, was ich so mache, ist natürlich im stillen Kämmerlein und auf Basis meiner Zahlen oder Daten, die mir vorliegen und mit dem, ja, bisschen Marktkenntnis, was ich dann habe, Campingmarktkenntnis, also auf anderen Märkten bin ich zu Hause, aber natürlich ist das auf dem Campingmarkt bezogen nochmal eine ganz andere Geschichte und da ist es spannend zu hören, was so ein Profi wie du dann zu sagen hat.
Ja, ich bin beim Wort Profi, da komme ich mir immer sehr geadelt vor. So nehme ich mich tatsächlich selber gar nicht wahr, aber das ist natürlich nett.
Naja, das heißt nichts Gutes im Endeffekt. Das ist nur der Professionelle, der es jeden Tag macht. Das hat noch nichts damit zu tun,
ob man
es gut macht oder nicht. Das wird immer wieder verwechselt. Also ich wollte dich damit jetzt nicht adeln. Das tust du wahrscheinlich jeden Tag schon selbst, alles gut. Aber du bist jemand, der den ganzen Tag damit zu tun hat,
ich
nur immer wieder mal.
Ja, Jürgen, jetzt erzähl mal, wie geht's dir? Was ist gerade Spannendes in der Wohnmobil-Bubble los? Was hast du so erlebt die letzten Tage? Wir haben heute ein Thema vorbereitet, aber ich dachte, wir fangen einfach mal ganz casual an und gucken mal, wie es so um das Hobby steht, Wohnmobil-Dasein.
Gut steht's. Also zwei Dinge, die mir gerade jetzt übers Wochenende aufgefallen sind, weil ich bin rund 1300 Kilometer am Wochenende gefahren. Einmal nach Hamburg, dann nach Fehmarn und wieder zurück nach Frankfurt. Also man sieht dann auf der Autobahn doch einiges, was einen auch überrascht. Ja. Es sind so ein paar Sachen gewesen, die mir aufgefallen sind. Zusätzlich kam jetzt gestern noch ein Kommentar auf Womoblog von einem Fernfahrer. Den fand ich auch sehr spannend. Aber fangen wir erstmal von meiner Autobahnfahrt an. Wenn du am Donnerstagnachmittag durch die Gegend fährst Richtung Hamburg, dann ist da wenig los. Erstaunlich wenig Verkehr. Also es hat mich gefreut, weil damit kamen wir relativ gut durch. Es sind trotzdem auch Wohnmobile mir entgegengekommen. Klar, logisch, auch donnerstags fahren welche, ich ja auch. Also ich bin die andere Richtung gefahren. Am Sonntag dann, Heimreise, Sonntagmittag, da hast du dann gemerkt, okay, es ist was ganz anderes als noch vor 4 oder 8 Wochen, als ich auch längere Strecken gefahren bin. Viel, viel, viel mehr Wohnmobile sind jetzt schon unterwegs. Klar, jeder fährt irgendwo hin. Die ersten Bundesländer haben auch Ferien. Also man merkt, es häuft sich. Mhm. Und da passt jetzt hervorragend der Kommentar von diesem LKW-Fahrer, der gesagt hat, also Deutschland muss es verdammt gut gehen, wenn er sieht, wie viele dicke Wohnmobile ihn ständig überholen. Und wie viele große SUVs, ist jetzt ein anderes Thema, aber das hat er dort erwähnt, findet man auf Womoblog. Also anscheinend geht es uns in Deutschland sehr gut. Das ist genau das Thema, was ich ja zuletzt auch behandelt habe. Wir jammern alle auf hohem Niveau und jeder redet die Krise herbei, also nicht nur im Campingbereich, sondern auch im wirtschaftlichen Bereich. Aber in Wirklichkeit sieht das ganz anders aus. Also natürlich gibt es immer Menschen, denen es nicht gut geht, brauchen wir nicht drüber reden, aber der großen Masse geht es in Deutschland nicht schlecht. Und das merkt man insbesondere beim Campen.
Ich wollte auch gerade mal, da triffst du auch, glaube ich, eine ganz gute Überleitung. Im unwahrscheinlichen Fall gibt es ja den einen oder anderen, der dich vielleicht noch nicht kennt. Du bist ja auch damit bekannt geworden oder ich sag mal, hast viele Videos auch darüber gemacht auf YouTube, gerade zu dem Thema Markt, ja, Wohnmobilmarkt, Campingmarkt, weil du ja selber das Thema als Hobby betreust. Aber mittlerweile bist du ja da auch im YouTube-Game, sage ich jetzt mal, als Jugendlicher, ziemlich weit vorne. Und gerade die Videos, die mir so prägnant im Kopf sind, sind ja immer deine Marktvergleiche. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, wie du zu dem Thema YouTube gekommen bist, wie du zum Thema Wohnmobil gekommen bist, aber auch diese ganzen Marktvergleiche, weil da steckt ja was dahinter. Ja? Das ist ja nicht einfach nur, weil du sagst, du hast da Lust drauf, sondern du hast da ja auch eine gewisse Expertise, die du da mitbringst.
Also ich bin Profi im Wertpapiergeschäft. Also das ist mein tägliches Tun. Ich arbeite als Eigenhändler einer mittelgroßen Sparkasse, habe sehr viel mit Volkswirtschaft und mit Wertpapieren zu tun. Das ist natürlich auch ein bisschen mein Hobby, mein Steckenpferd. Und das habe ich auf das andere Steckenpferd im Endeffekt übertragen, Camping. Also ich campe, seitdem ich kleiner Bub bin. Meine Mutter hat mir letztens erzählt, wir haben 1968, da muss ich 3 gewesen sein, den ersten Wohnwagen gehabt. Der kam damals aus nicht Düsseldorf, sondern Essen war es, glaube ich. Caravansalon war damals noch in Essen. Da haben die den tatsächlich gesehen und mitgenommen. Also genauso, wie man das heute auch macht. Man will ja auf die Messe nur mal fahren, um zu gucken. Und zum Schluss hatten sie einen im Schlepp. So war das damals. Seitdem campe ich. Glücklicherweise meine Frau Nadja auch. Also auch die ist seit Kindesbeinen an Campern. Wir kennen nichts anderes. Ich weiß noch sehr gut, dass wir vor Jahren und Jahrzehnten, da waren wir schon zusammen, belächelt wurden, so nach dem Motto, könnt ihr euch keinen richtigen Urlaub erlauben? Naja. Seid ja noch am Anfang im Berufsleben, da hat man ja noch nicht so viel Geld. Und die Leute haben nicht kapiert, dass wir das gerne gemacht haben. Also ich kann mich sehr gut erinnern, wir waren auf dem Campingplatz in Dinkelsmühl, dann steht einer neben uns, wir mit dem Zelt, mit dem Fahrrad und Zelt, und einer steht mit dem Wohnwagen neben uns und sagt, naja, wenn ihr dann mal richtig arbeiten seid, dann könnt ihr euch ja auch einen Wohnwagen erlauben. Es geht gar nicht darum, was ich mir erlauben kann oder nicht. Ich habe in Italien Millionäre kennengelernt, die gezeltet haben. Also das hat nichts miteinander zu tun. Camping ist meines Erachtens eine Lebensphilosophie. Und ich glaube, früher sogar noch mehr wie heute. Heute wagen sich viel mehr Leute daran. Das ist schön, weil die kommen auch in den Genuss, das Campingleben zu erleben, draußen in der Natur sein und so weiter. Ich finde es positiv. Es ist natürlich einhergehend mit ein paar Dingen, die, ja, wie soll ich sagen, schwierig werden, weil es einfach so eng wird auf den Plätzen. Aber im Grunde genommen ist es das, was wir uns immer vorgestellt haben. Womoblog gibt es seit 2012, also wir sind auch schon über 10 Jahre am Markt. Wow. Damals hat Nadja zu mir gesagt, wer will denn das lesen? Ich glaube, über 5 Millionen Leser auf Womoblog zeigen, es lesen ein paar. Es sind oftmals meine Bastel- und Bauberichte, die ich ursprünglich gemacht habe für mich selbst. Also ihr kennt das vielleicht, ne? Man legt irgendwo eine Leitung und weiß hinterher nicht mehr, wo und was und warum man das gemacht hat. Und so fing das tatsächlich an. Ich habe mir das quasi dokumentiert in Womoblog und konnte dann später nachgucken, deswegen hast du das so und so gemacht. Das war tatsächlich der Anfang. Und so nach und nach sind dann Reiseberichte draus geworden. Und vor, schätze mal, 6 Jahren, 7 Jahren, sehen es jetzt auch schon wieder her, kam dann YouTube dazu. Nicht, weil ich das so gern gemacht habe. Ich find YouTube entsetzlich. Ich finde Filme machen entsetzlich. Es ist natürlich ein Spaß, weil es ist so viel Arbeit.
Also ja, das stimmt.
Man steckt unglaublich viel mehr Arbeit in einen Film als in einen Blog. Und dann guckt es keiner. Also ich sage jetzt mal, meine Reiseberichte oder unsere Reiseberichte, Polen, 4000 Aufrufe, aber ich habe, keine Ahnung, 50, 60, 70 Stunden da reingesteckt. Ja. Das ärgert mich dann immer ein bisschen. Und dann machst du einen Film, einen schlechten Film, in Düsseldorf, in irgendwelchen Bädern, in Wohnmobilen, ohne Schnitt und Komma, keine Musik unterlegt, kein Schnitt, nix. Und es gucken, keine Ahnung, 50.000 Leute. Ja, ja. YouTube ist nicht fair und deswegen mache ich auch gerne Technikfilme und lass die Reiseberichte andere machen, die dann vielleicht auch mehr Zuspruch bekommen als wir.
Ja, ich kenne das. Das ist ja, da sprichst du mir tatsächlich aus der Seele. Das wird wahrscheinlich jeder YouTuber so sagen können. Manchmal hat man Videos dabei, da gibt man sich richtig Mühe, steckt richtig viel Herzblut rein und die performen dann nicht so gut, was dann auch okay ist. Aber dann gibt es manchmal Situationen, wo man einfach denkt, okay, ich mache das mal, ich probiere das mal aus und steckt eben nicht viel Aufwand rein. Und tatsächlich wird das dann richtig gut geklickt. Ne? Also solche Fälle, so positive wie negative, hast du halt einfach. Und dann merkst du einfach irgendwann, ja, das, was du denkst, was jetzt vielleicht für dich dein Herzensprojekt ist, ist nicht unbedingt das, was die Masse halt sehen möchte. Ne? Weil oft will die Masse...
Das interessiert mich gar nicht. Also das muss ich ehrlich sagen. Ich mache die Filme in erster Linie für mich. Ich freue mich, wenn andere sich mit mir freuen daran, was ich da gemacht habe. Also gerade die Urlaubsvideos oder die Reisevideos, die mache ich in erster Linie für mich. Nichtsdestotrotz, also Freunde von mir waren jetzt gerade in Südamerika mit ihrem Expeditionswohnmobil unterwegs und haben geniale Filme gemacht, in der Antarktis Wale gesehen und ich weiß nicht was alles. Keine Ahnung, 300, 400, 500 Aufrufe nach 14 Tagen. Mittlerweile glaube ich 1000. Da könntest du, also das sind abendfüllende Filme, könnten die machen mit ihren Produktionen. Aber offenbar interessiert das nicht. Aber wenn irgendwo, und da habe ich ja einen schlechten Film gemacht, den ich leider Gottes heute nicht mehr so machen würde, wenn irgendjemand schreit, wir haben, keine Ahnung, einen Unfall gehabt, das Wohnmobil wurde aufgebrochen, meine Frau verlässt mich, oder Ehekrach, habe ich jetzt gerade wieder gesehen, Ehekrach, dann wird es plötzlich geguckt. Also es ist eine komische Welt. Mich wundert das immer wieder. Ich Clickbait, ja. Genau. Ich gucke mir sowas eigentlich ungern an. Ich gucke mir lieber schöne Berichte an. Wir fahren jetzt ins Baltikum. Da habe ich mir sehr schöne, sehr gute Berichte angeguckt. Toll geschnitten, wo ich mir denke, Wahnsinnsaufwand. Und da freue ich mich, dass es so Leute gibt, die das noch machen. Ja. Aber jetzt wollen wir noch mal eins zurückgehen, warum ich eigentlich diese Zahlen mache. Ich bin irgendwann mal vor Jahren auf die Idee gekommen, wo kriege ich denn belastbares Zahlenmaterial zum Auswerten für oder über den Campingmarkt her. Und eins gibt es, ein paar Aktiengesellschaften, also Thor Industries ist so eins. Da kann man tatsächlich mal an der Börse sich so einen Chart aufrufen und kann gucken, wie läuft es denn bei denen. Hat mir aber nicht unbedingt zugesagt. Gibt noch ein paar andere, aber es sind eigentlich zu wenig. Ob du dann Dometic guckst oder sonst irgendwas, ist auch eine Aktiengesellschaft. Aber das ist alles zu wenig. Über den Campingmarkt an sich, schwierig. Also habe ich mir selbst Zahlenmaterial gemacht, indem ich bei mobile.de seit Jahren alle 14 Tage, alle Woche, alle 4 Wochen mir die aktuellen Angebotszahlen rausschreibe und daraus Charts baue. Das hat Vor- und Nachteile. Also natürlich sind diese Zahlen nicht der Weisheit letzter Schluss, muss man klar sagen. Denn da sind viele Händler dabei, die auch mal Wagen eingestellt haben in der Corona-Zeit, die es gar nicht gab. Oder aber auch Gebrauchtwagen drin standen, die natürlich in der falschen Kategorie waren und solche Sachen. Aber im Großen und Ganzen, weil das immer wieder passiert, also diese Unschärfe, nenne ich das, die ist über die Jahre immer gleich. Und wenn man sich dann die Zahlen anschaut, dann entsprechen die doch ziemlich dem Trend, und du hast es ja zuletzt auch bestätigt, auch meine Gefühlslage und das, was ich aus diesen Zahlen da rauslese, deckt sich mit dem, was Händler haben. Und das spiegeln mir auch viele Händler. Also mittlerweile habe ich mit vielen Händlern da Kontakt. Ein Kritikpunkt war bislang immer die KBA-Zahlen. Ah, du musst auf die KBA-Zahlen gucken, weil der Verband XY, der sagt, dass das jetzt das beste Jahr schlechthin war und was weiß ich was. Habe ich immer abgelehnt, weil ich gesagt habe, diese KBA-Zahlen sind leicht manipulierbar und haben noch viel größere Unschärfen, andere Unschärfen. Also der ganze Export zum Beispiel, also der hier zugelassen wird und geht in den Export, den sieht man nicht. Also man müsste eigentlich an der Grenze irgendwo dann einen Minuszähler haben für alle Fahrzeuge, die rausgehen, damit man das wieder irgendwo vergleichen kann. Also KBA-Zahlen sind auch eine schöne Sache, aber nicht der Weisheit letzter Schluss. Und ich habe ja mittlerweile die Charts, gerade beim letzten Mal sieht man das, zusammen in einen Chart gepackt. Und es gibt manchmal keine Parallelen. Also da gehen die KBA-Zahlen nach oben, aber die Angebotszahlen nach unten und so weiter. Also das passt noch nicht so ganz. Ich habe da noch nicht so ganz rausgefunden, woran es liegt. Eine Sache ist klar, also wenn es so wäre, dass es KBA-Zahlen, also die Zulassungszahlen gehen nach oben, dann müssten ja die Angebote der Neuwagen bei den Händlern nach unten gehen. Ne, ist klar, wird einer verkauft, dann muss er ja logischerweise in der anderen Statistik bei den Neuzulassungen drinstehen. Ja. Komischerweise laufen die parallel. Also die KBA-Zahlen gehen hoch und die Angebotszahlen gehen auch hoch. Also entweder kommt dann zu viel vom Hersteller wieder auf den Markt und gleicht das aus. Das ist noch irgendwie nicht ganz klar. Aber Fakt ist, der Trend selbst wird von den mobile.de-Zahlen erstaunlicherweise gut dargestellt. Ja. Also man sieht es auch an den Preisen, die momentan aufgerufen werden und an dem Preisrückgang im Gebrauchtwagensegment. Genauso wie beim Händler, also bei Leuten wie dir, dass dieses Überangebot, das wir haben, tatsächlich eine Wirkung auslöst. Ich kann keine Preise sehen und ich beobachte auch keine Preise. Ich sehe nur die Stückzahlen des Angebotes. Und dann lässt sich logischerweise aus langer Erfahrung sagen, je mehr Angebot, desto eher ist die Wahrscheinlichkeit da, dass die Preise sinken. In der Corona-Zeit war alles anders. Da wurde das Ganze auf den Kopf gestellt. Jetzt haben wir wieder normale Zeiten.
Hm. Ja, da sprichst du einen guten Punkt an. Ich finde auch, dass die mobile Zahlen wahrscheinlich so das Akkuratste sind, was du so auf dem Markt kriegen kannst. Die KBA-Zahlen für die Laien, Kraftfahrtbundesamt, das sind halt immer sehr getürkte Zahlen. Jetzt nicht, da sitzt jetzt keiner, der die Statistik manipuliert. Ja, aber der Hersteller, der hat natürlich immer ein großes Interesse, gerade diese Neuzulassungen nach oben zu pushen. Dann sind da immer ganz viele Vermieter mit drin, die man rausrechnen darf, weil ein Fahrzeug, was auf dem Vermietmarkt ist, ist ja noch nicht im Kaufmarkt angekommen. Da steht ja nicht immer ein Endkunde dahinter. Dann sind es auch manchmal irgendwelche Aktionen, die nicht ganz transparent sind. Aber wenn du dir den Markt anschauen willst, dann machen die mobile Zahlen eigentlich immer relativ gut Sinn, weil da siehst du auch die Bestände auf den Handelsplätzen und du siehst auch, wie sich's entwickelt hat, was du ja auch immer in deinen Videos relativ gut dargestellt hast. Und das Einzige, was halt das Kraftfahrtbundesamt zeigt, ist halt, wie viele Neuzulassungen sind. Aber wie diese Neuzulassungen zustande gekommen sind, das steht da halt eben nicht drin. Ja. Und wahrscheinlich ist es zum Schluss einfach so eine Mischung aus beiden Statistiken. Und ich glaube, wenn man da noch ein bisschen an der Branche dran ist, dann kann man sich das ein oder andere auch erklären. Was ich zum Beispiel mal sagen kann, wir haben dieses Jahr viel, viel bessere Verkaufszahlen als letztes Jahr. Das heißt, somit würde auch heißen, kurzfristig sind mehr Fahrzeuge auf den Markt gekommen. Ja, also wurden auch mehr Fahrzeuge an den Endkunde verkauft. Aber trotzdem sind die Bestände und die Angebote in Mobile irgendwie hochgegangen. Ne? Und das liegt auch einfach daran, dass trotzdem relativ viel produziert wurde. Und diese Produktionen, die halt wirklich viel geliefert haben, die sind halt nicht eins zu eins abgeflossen oder auch nicht überhangsmäßig abgeflossen. Das heißt, da sind dann viele Fahrzeuge einfach im Händlerbestand gelandet, ohne noch verkauft zu sein. Und das ist, glaube ich, etwas, was viele in der Branche auch nicht ganz verstehen. Weil wenn du jetzt zu deinem Automobilhändler des Vertrauens gehst, der hat natürlich auch immer gewisse Vorführer und gewisse Ausstellungsfahrzeuge. Aber wenn du da eine Bestellung platzierst, dann wird die in den meisten Fällen nach hinten angestellt. Ja, du sagst, ich bestelle mir jetzt ein Fahrzeug neu, dann ist das Fahrzeug einfach in der Schlange hinten dran im Produktionswerk dann angestellt. Und das sieht ja bei uns ganz anders aus. Das ist das, was viele, glaube ich, auch noch gar nicht so überblicken. Dass wir bevor der Endkunde bei uns überhaupt das Fahrzeug bestellt hat, legen wir fest, wie viele Fahrzeuge wir als Händler bekommen, zusammen mit den Herstellern. Ja, und da heißt es dann, ich kann dir das Fahrzeug dann und dann liefern. Du gehst zu einem anderen Händler und er kann dir das entweder früher oder später liefern, weil er einfach einen anderen Produktionsplatz für sich reserviert hat. Ja, das
Und ihr kriegt ja auch einen Mix, oder? Täusche ich mich. Genau. Ich habe mal erzählt bekommen, dass ihr einen Mix bekommt. Und du hast einen gewissen Einfluss darauf, aber du kannst nicht sagen, ich hätte jetzt gerne überhaupt keinen Alkofen dabei, ich möchte gerne nur teilintegriert oder so Sachen. Du kriegst dann schon Fahrzeuge auch vom Hersteller zugewiesen, sage ich jetzt mal. Ist das so?
Das stimmt so, ja. Ich weiß jetzt auch nicht, bis wie weit man es ausreizen kann. Wenn du natürlich zum Hersteller sagst, du, ich verkaufe hier überhaupt keine Integrierten, dann kannst du die Integrierten weglassen. Wenn du allerdings...
Und das ginge, ja?
Das würde gehen, ja. Also natürlich hat der Hersteller schon ein Interesse daran, dass du, dass die Fahrzeuge, die sie verkaufen, auch ausgestellt sind, dass man sich die auch anschauen kann als Kunde. Aber wenn du jetzt ein, zwei Aussteller nimmst und sagst, sonst will ich keine haben, dann brauchst du die nicht zwingend nehmen. Das kommt natürlich immer drauf an. Manchen Hersteller sagt dann, nee, wenn du jetzt 10 Teilintegrierte haben willst, dann solltest du mindestens einen Integrierten bei dir stehen haben oder im Bestellmix drinne haben. Aber da gibt es auch Beispiele, wo der Hersteller sagt, okay, das Modell, das Auslaufmodell, das funktioniert jetzt zum Beispiel nicht mehr. Wenn du davon keins haben möchtest, dann musst du es nicht nehmen. Wenn du es bestellen willst, kannst du es machen. Dann produzieren wir dir das. Aber wenn du es nicht haben willst, dann eben nicht. Also du kannst da schon ein bisschen gucken. Was auch immer so ein bisschen Thema ist, in der Automobilbranche wird oft nach Bestellung produziert. Also der Kunde bestellt eine Mercedes S-Klasse, dann wird die auch produziert nach der C-Klasse, nach der E-Klasse oder sonst was. Und das funktioniert so bei uns nicht in der Branche noch. Da sind wir noch nicht so automatisiert in den Werken. Das heißt, da werden dann mal in einem Monat 10 Fahrzeuge vom gleichen Grundriss oder von der gleichen Baureihe produziert. Ja, dann kannst du vielleicht noch einen Grundriss wählen, aber die Baureihe ist dann fest und dann kannst du sagen, wie viel du von diesem Produktionsblock haben willst. Natürlich gibt es da immer gewisse Ober- und Untergrenzen. Du wirst als Händler natürlich nicht auf einmal 30-40% mehr bestellen als das Jahr davor, weil der Hersteller natürlich sagt, ja, das kriegst du ja gar nicht abverkauft. Aber du kannst eigentlich schon relativ flexibel wählen, was du übers Jahr haben willst und welche Produktionskapazität.
Aber Philipp, vor 2 Jahren war es ja so gewesen, dass jeder Händler mehr bestellt hat, als er eigentlich in der Vergangenheit abgesetzt hat, weil er erstens gedacht hat, oder auch, es hat ja auch funktioniert, momentan kann ich alles verkaufen, was kommt. Genau. Und er wusste von vornherein, ich krieg's eh nicht. Also wir machen das im Wertpapiergeschäft ja auch. Also sprich, wir wollen 1 Million oder 5 Millionen oder 10 Millionen, aber wir sagen erstmal, wir nehmen 20, weil wir von vornherein wissen, wir werden so weit runtergekürzt, da sind wir froh, wenn wir nachher 1 Million haben. Ja. So ist es ja im Endeffekt vor 2 Jahren gewesen. Jetzt ist es aber anders. Also wenn du heute hingehen würdest und sagen, lieber, ich weiß nicht, Hersteller X, schickt mir 50 Fahrzeuge, letztes Jahr hatte ich 10, dann würden die das machen, weil die haben ja auch alle die Lager voll.
Ja, so, ich glaube, so extrem nicht. Und auch letztes Jahr, zumindest war das bei uns die Erfahrung, da war, gab es, nehmen wir mal das Beispiel Sunlight, ja, wir sind ja Sunlight-Händler und auch kein kleiner, da haben wir, da gab es einen Händlerkollege, der wollte dann in diesem Markt, den es damals halt war, dann plötzlich 30-40% mehr bestellen, wie sein Kontingent war. Aber was dann die Hersteller oft gemacht haben, die haben sich die Handelsbetriebe angeschaut und haben geguckt, wie viel haben die denn in der Vergangenheit abgenommen. Ja, also und dann haben sie ein bisschen verteilt. Ja, also die Stückzahl war ja begrenzt. Du konntest ja, jeder wollte mehr haben, als es gab. Bei uns ging es ja genauso. Wir haben ja auch gesagt, wir könnten noch viel mehr verkaufen und das wäre tatsächlich auch realistisch gewesen zu dem Zeitpunkt. Und dann hat man gesagt, okay, du hast damals so und so viel Prozent abgenommen, also kriegst du auch so und so viel Prozent von unserer jetzigen Menge. Und so wurde sich das angeschaut. Teilweise wurden auch Händler dann nicht mehr beliefert, die keine gute Arbeit geleistet haben oder Händler bevorzugt, die zum Beispiel eine gute Arbeit geleistet haben. Wie das im Detail dann lief, da habe ich auch zu wenig Einsicht gehabt. Aber du hast dann nicht einfach 30% mehr bekommen, weil du 30% mehr bestellt hast.
Ja gut, das ist ja betriebswirtschaftlich auch sinnvoll. Genau. Also versetzen wir uns mal in die Lage von so einem Hersteller. Stell dir vor, du hast dem jetzt 40% mehr geliefert, als er letztes Jahr hatte. Also ich sage jetzt mal, statt 50, 80 Fahrzeuge. der macht nachher die Grätsche, der hat ein finanzielles Problem, aus welchen Gründen auch immer, dann sitzt der Hersteller dumm da. Also da achtet der natürlich auch. Umgekehrt muss er ja auch auf die anderen Händler in der Umgebung achten. Denn wenn ich den besonders pushe, hat er nebendran vielleicht ein Problem. Genau. Also das ist auch so eine Geschichte, wo natürlich ein guter, das ist die Betonung, ein guter Hersteller darauf achten sollte. Ja. Das war die letzten 2 Jahre oder die letzten 3 Jahre meines Erachtens ein bisschen vergessen geraten. Da ging es nur noch darum, irgendwie in diesem Markt zu bestehen mit all seinen Problemen, den wir hatten. Also Lieferengpässe auf der einen Seite, Teilerengpässe auf der einen, Massenproduktion auf der anderen. Also das war mit Sicherheit eine ganz schwere Zeit. Jetzt kommen wir wieder in eine normale Zeit. Das ist ja das, was ich in den letzten Videos auch immer wieder gesagt habe. Die Händler sind ja, Entschuldigung, nicht die Händler auch, aber die Hersteller sind ja nicht blöde, die pushen ja jetzt nicht den Markt immer weiter, weil irgendwann, wie heißt es so schön, wenn der Krug zu oft zum Brunnen geht, bricht er in der Richtung. Genauso ist es hier auch. Also ich glaube, unsere Hersteller sind sich ihrer Verantwortung in dem Moment auch durchaus bewusst. Und das ist auch der Grund, warum ich der Meinung bin, dass wir eben keinen Crash bekommen. Ja, wir haben wahrscheinlich gute Preise momentan. Also wer jetzt ein Wohnmobil kauft, der freut sich über Nachlässe. Der bekommt mit Sicherheit qualitativ schon wieder ein besseres Fahrzeug als vor 2 Jahren. Gar keine Frage. Es ist trotzdem immer noch viel Geld. Wir werden nicht wieder auf Preise runtergehen von 2000 und ich sage jetzt mal 16, 18, was ja tatsächlich Leute immer noch in den Kommentaren bei mir behaupten.
Auch fordern,
dass sie dass sie da warten wollen, bis die Preise wieder da unten sind. Das kann man vergessen. Genau. Also wie gesagt, ich bin der Meinung, die Hersteller sind intelligent genug, die Manager sind intelligent genug, an anderer Stelle zu sparen und nicht auf Teufel zu komm raus zu verkaufen. Das würde nämlich mit Sicherheit nach hinten losgehen. Also sowohl bei den Händlern, da merkst du das ja schon, bei deinen Händlerkollegen, aber der Hersteller ja auch, denn wenn dem das Händlernetz nachher wegbricht, dann hat er von vornherein verloren.
So sieht's aus. Und diese langfristige Betrachtung, die haben wir zum Glück, zumindest kann ich das für die Marken sagen, mit denen wir jetzt zu tun haben, da hat jeder Hersteller die Kapazität nach unten geplant.
Ich weiß von Händlern, dass sie mit der Mannschaft, mit der sie momentan unterwegs sind, echte Absatzprobleme haben, weil da etliche Verkäufer dabei sind, die das nie gelernt haben. Die sind jung in den Markt reingekommen, die stehen momentan da, die wissen gar nicht, wie man einen Telefonhörer in die Hand nimmt und Kunden akquiriert. Also bis hin zu sagen, ruf doch mal deinen Kundenbestand an der letzten 10, 20 Jahre. Die haben ja jetzt alle vielleicht noch Fahrzeuge zu Hause stehen. Ruf sie doch einfach mal an und guck mal, ob du vielleicht den einen oder anderen dazu bewegen kannst, was zu kaufen. Also seinen in Zahlung zu geben, was Neues kaufen. Warum nicht? Probier es doch einfach mal. Weil du hast momentan eh nichts zu tun. Stehst dir die Füße in den Bauch? Mach doch mal. Da guckt der junge Mann den an und sagt, ich kann den doch nicht einfach anrufen. Also das hört sich jetzt total banal an, aber dieses Verkäuferische, dieses Verkaufen lernen. Ich habe das mal von der Basis, von der Pike auf gelernt und ich habe viele, viele Mitarbeiter in dem Bereich erlebt, die man da hineinbringen musste. Das geht nicht von heute auf morgen. Es gibt Leute, die können das. Die sind geborene Verkäufer. Ich bin so einer. Mich kannst du mit einer Decke zum Flohmarkt schicken und ich verkaufe dir alles. Ja, das macht mir einfach Spaß. Ich bin da ein Händler. Aber ganz viele, die vor 2, 3 Jahren riesige Absatzerfolge hatten, die stehen momentan da und sagen, wie soll ich denn jetzt dazu bringen, zu verkaufen? Da sind ganz krude Geschichten dabei. Also wirklich bei mir im Bekanntenkreis, einer meiner besten Freunde schlechthin, deswegen, das ist keine Geschichte, die ich von irgendjemand erzählt bekommen habe, der geht zu einem Händler, der fährt tatsächlich 200 Kilometer an einem Freitagnachmittag, um sich seinen Wunsch Wohnmobil, ich sage nicht die Marke, wir fahren sie auch, es war schon wirklich peinlich, weil ich ihm das empfohlen hatte, fährt dorthin, kommt zu einem Verkäufer und der sagt, nee, also Entschuldigung, es ist jetzt 4 Uhr, nee, da macht er jetzt keine Führung mehr. Dann hat er ihn heimgeschickt, soll doch morgen früh nochmal kommen. Ja, also unfassbar, da merkt man, der ein oder andere, der hat den Knall noch nicht gehört, der nämlich schon längst da ist. Und wir haben ja hier am Ort Raimo, ich wohne ja in Egelsbach, da ist Raimo beheimatet, da sind einige große Parkplätze mit Wohnmobilen voll. Ich weiß, wie viel da rumsteht. Also ich sehe das jeden Tag. Ich fahre da vorbei und es wird ja nicht weniger. Also meine Zahlen, ich kann dir die auch gerne hier für dieses Video wieder zur Verfügung stellen. Du kannst die einblenden. Die Zahlen sind nicht besser geworden. Also ich habe es extra heute gerade nochmal aktualisiert. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, wir gehen jetzt langsam nach unten. Nein, also wir gehen brav seitwärts, möchte ich das mal nennen. Also man könnte sogar meinen, an der einen oder anderen Stelle aufwärts. Und das in den besten Monaten, wo eigentlich jeder, der jetzt noch wegfahren will in den nächsten 4 Wochen, was braucht. Das zeigt eigentlich, wo der Markt momentan steht. Also das ist nicht angespannt, ich will da nichts beschreien, aber wir haben eben keinen Abverkauf. Die Jungs müssen richtig hart arbeiten. Also so ein Verkaufstag, das ist harte Arbeit. Also wer das schon mal miterlebt hat, dir brauche ich das wahrscheinlich nicht sagen, der weiß, da geht man morgens auf den Platz und geht abends heim, hat sich den Mund fusselig geredet und hoffentlich auch ein paar Abschlüsse dabei.
Ja, das ist so ein Thema. Infrastruktur, ein wichtiges Thema heutzutage. Auch, wie kriegst du die Fahrzeuge ausgeliefert, ist ein Thema. Wie sieht deine Werkstatt aus? Dass selbst wenn du dann vielleicht mal Tage hast, wo du gut verkauft hast, da bleibt manchmal auch was auf der Strecke, wenn du es eben nicht schaffst, die Fahrzeuge relativ schnell auszuliefern, gerade wenn sie da sind. Ne? Weil das ist auch oft so eine gewisse Umsatzgröße. Der Kunde hat vielleicht voll bezahlt, du hast das Fahrzeug schon ausgelöst oder vielleicht hat der Kunde noch nicht voll bezahlt, du hast das Fahrzeug aber schon bei dir stehen, weil der Hersteller, weil du die Papiere brauchst.
Und gehst damit in Vorlage.
Genau,
ne?
Gehst in Vorleistung.
Du gehst als Händler ja in Vorlage.
So ist es. Wie schnell kriegst du dein Auto ausgeliefert? Das ist oft auch so ein Thema, was viele vor Herausforderungen stellt. Ja? Und da gebe ich dir recht, nicht jeder hat da unbedingt jetzt eine...
Und es ist doch so, dass mit der Ankündigung der Auslieferung, also wenn der Hersteller sagt, hier, dein Auto geht jetzt auf die Reise, also der ist noch nicht mal verladen, bist du schon im Bezahlen?
Wenn das Auto zu mir kommt und das ist schon Endkunden verkauft, dann braucht der Kunde ja logischerweise seine Papiere, dann bezahle ich das Auto raus. Ja, dann darf ich es auch nicht finanziert haben, weil bei den Einkaufsfinanzierungsbanken, da musst du die Papiere auch dort gewahren. Ne?
Hinterlegen.
Genau, hinterlegen. Klar, in dem Fall kriegst du die Papiere zugeschickt.
Brauchen die Sicherheit?
Oder lässt sie direkt zum Kunde kommen und dann bezahlst du das Fahrzeug voll. Ja? Du kannst jetzt natürlich deine Anzahlung so lösen, dass der Kunde bei Papierversand schon grob geleistet hat. Aber wenn du das Fahrzeug ausliefern möchtest, musst du es erstmal bei der Bank auslösen. Egal, wie viel Geld da jetzt beim Kunde von dir schon bei dir schon angekommen ist, das interessiert die Bank natürlich nicht. Die will erst das Geld sehen und dann verschickt sie die Papiere, logischerweise. Ja, ist auch richtig so.
Ja, ist mein Job, kenne ich. Also die Kollegen, die damit zu tun haben, wie gesagt, ich bin ja im Wertpapiergeschäft, aber die im Kreditbereich zuständig sind, die sagen natürlich auch die andere Geschichte. Ne? Also wie viel Fahrzeuge oder wie viel Händler, also jetzt nicht Wohnmobile, sondern Autos dann auch, bleiben unterwegs auf der Strecke und die Bank hat vorfinanziert und das Geld ist weg. Ja, also da muss man auch halt so dazu sehen. Und dann ist es halt wichtig, dass man noch ein Auto hat, das man verwerten kann.
Ja, Jürgen, jetzt würde mich mal interessieren, was ich ein ganz wichtiger Punkt finde. Was hast du denn so mitbekommen jetzt gerade so am Markt? Du bist ja auch da dabei, du hast die Gesamtwirtschaft ein bisschen besser im Blick, wie ich wahrscheinlich. Was ist dir da so aufgefallen die letzten 3 bis 6 Monate? Was ist da so passiert? Was geht gerade so bei uns ab in der Branche oder auch generell?
Also ein ganz wichtiger Punkt war, dass wir vor einem halben Jahr mit den Zinssteigerungen, die wir ja aufgrund der Inflationsraten hatten, einen Streik hatten. Also in allen Bereichen. Im Immobilienbereich, im mobilen Bereich, also sprich Autos genauso. Natürlich bei den Mobilen auch. Die Leute haben alle erstmal gewartet. Ne? Also wir warten erstmal ab, mal gucken, was da kommt. Wie geht's mit der Joblage weiter und so weiter. Das hat sich in den letzten 4 Wochen entspannt.
Okay.
Natürlich jetzt zuletzt auch durch die Zinssenkung der EZB. Die EZB hat die Zinsen um 0,25% zurückgenommen. Das ist eher mal ins Schaufenster gehängt, denn wirtschaftlich gab es eigentlich noch gar keine Notwendigkeit, das zu tun. Aber schön, dass sie das gemacht haben. Damit gab es ein bisschen Entspannung. Man sieht das auch auf dem Immobilienmarkt. Also da gibt es tatsächlich wieder Leute, die Immobilien jetzt nachfragen. Das war vor einigen Wochen ja völlig aus der Welt. Es dreht gerade. Also die Leute haben das Geld, das muss man halt immer wieder dazu sagen. Wer meint, uns geht es ja in Deutschland so schlecht, und Entschuldigung, wenn ich jetzt mal wieder auf die Bundesregierung verweise, ich kann diese dummen Kommentare überall nicht leiden, die alles auf die Bundesregierung abladen, also die aktuelle. Ja. Die davor war auch nicht besser und die nächste wird wahrscheinlich auch nicht besser. Das ist aber völlig egal. Man lädt momentan was auf die Bundesregierung und sucht schlechte Dinge, die man denen zuweisen kann. Also alles Schlechte wird momentan ausgepackt und wir haben alle das Gefühl, es geht uns allen extrem schlecht. Aber wenn man mal selber guckt, nee, uns geht es eigentlich gar nicht schlecht. Und das ist auch völlig egal, was die Bundesregierung da macht. Wir selbst, also gerade wir Alten, ich bin ein bisschen älter als du, wir haben unsere Schäflein hoffentlich im Trocknen. Die meisten sitzen auf einem ordentlichen Rentendasein. Ja, wir haben mittlerweile zu viel Pensionäre und Rentner. Wir wollen auch nicht früher ableben. Ne? Also das ganze Rentensystem ist ja auch so ein fragiles Konstrukt.
Absolut.
Hat niemand damit gerechnet, dass wir 80 und 90 und 100 werden. Wie blöd auch. Ja, früher war es üblich, dass man 5 Jahre nach nach Rentenbeginn auch abgelebt ist. Das will heute keiner machen. Also das ist echt erstaunlich eigentlich. Ich überlege mir das auch noch, ob ich das machen will. Nein, Spaß beiseite. Also wir haben vorgesorgt. Die Jungen, die überlegen doch, ob sie vorsorgen, ob sich das überhaupt lohnt. Natürlich werden die irgendwann damit auch anfangen. Dann gibt es noch eine Generation der Erben. Das ist alles so eine riesen Gemengelage. Und wenn du dir die Summen anschaust in Deutschland, 85 Millionen Deutsche. Ich weiß nicht, wie viele Billionen wir mittlerweile auf den Konten liegen haben. Wenn man das nur mal ausrechnet, da kann sich jeder Zweite einen Morello kaufen. Also nein, ist nicht wahr. Ist natürlich ein Durchschnittswert. Ja. Aber es gibt halt Leute, die extrem viel haben. Aber es gibt auch diese berühmte Mittelschicht, denen es auch so geht. Die können ganz locker mal in Urlaub fliegen auf die Malediven. Die können die Kenia-Reise nach Nairobi, was weiß ich was. Die fliegen in die Antarktis. Es wird sie nicht mehr umbringen. Ja, und die können natürlich auch auf den Caravansalon gehen und sagen, oh, ich kaufe mir mal ein Wohnmobil oder gehe zu dir und haben das noch nie gemacht. Das erleben wir ja permanent. Und das wird sich so schnell auch nicht auflösen. Also diese Gemengelage, die wir haben, insbesondere diese Alterspyramide, die spricht eindeutig dafür, dass es noch eine ganze Zeit so weitergeht. Also bis, ich sage jetzt mal mein Alter, die Babyboomer, bis die mal alle weg sind, das dauert halt noch 20 Jahre. Und bis dahin wird noch viel Geld ausgegeben werden für Sachen, die nicht ursprünglich fürs Leben gebraucht werden. Zum Beispiel Campingurlaub.
Das stimmt, ja, da hast du tatsächlich einen Punkt. Ich finde das auch ganz interessant, weil ich gefühlt, das ist jetzt wirklich so ein Thema, ja, du hast das auch angesprochen. Wir haben immer gesagt, ja, wir haben ja Saisongeschäft, wenn gutes Wetter ist, dann läuft unser Geschäft auch besser, ja, das heißt, wenn der Sommer relativ früh kommt, wenn der Frühling relativ schön ist, wenn das alles schnell früh anfängt und das Wetter übers Jahr betrachtet einfach sonniger ist, dann kommen die Leute mehr raus, die haben mehr Lust auf Wohnmobile und so weiter. Aber jetzt habe ich mit dem Gespräch mit dir herausgefunden, dass das ja nicht nur auf die Wohnmobilbranche zu sehen ist, sondern es ist ja auf alle Branchen zu sehen. Ne?
Man fühlt sich wohler. Also im Aktienhandel ist das auch so. Gab es früher mal eine schöne Statistik, immer wenn eine schöne Wetterphase war, war die Börse auch besser.
Ja.
Das hängt natürlich auch mit dem eigenen Gefühlsleben zusammen. Wenn ich im Frühjahr schon raus kann und an die frische Natur, in die frische Natur, in die frische Luft, oh Gott, in die frische ja. Luft und sehe dann und dann freue ich mich und denke mir, ah, wo fahren wir denn dieses Jahr hin? Und dann fange ich natürlich viel früher an zu planen, als wenn es bis Ende Mai regnerisch und nass und kalt ist. Ja, dann habe ich keinen Gedanken dran verschwendet, einen Campingurlaub zu planen. Das ist normal. Also das hat jetzt nichts mit Camping alleine zu tun, mit allen anderen Sachen auch. Das siehst du auch in den Innenstadtlagen. Frankfurt war ich vor ein paar Wochen an einem regnerischen Tag, da ist die Zeil leer. Also die ist mittlerweile auch nicht mehr so voll wie sonst, aber da ist die Zeil leer. Und jetzt waren wir vorletztes Wochenende in Frankfurt. Da sind viele Leute unterwegs und die sind nicht alle nur dort, um nur zu gucken, sondern die konsumieren auch. Und so läuft das mittlerweile. Aber wie gesagt, Geld ist vorhanden. Manchmal haben es die Falschen, das ist so ein alter Spruch. Aber der stimmt. Und es gibt auch viele, die haben nichts, das wissen wir auch. Aber in Summe sind genügend Menschen da, die sich erlauben können. Und sind wir mal ganz ehrlich, alle, die zu dir kommen, die kommen, weil sie Geld haben. Auch wenn sie nachher einen Kredit aufnehmen, müssen sie schon gut betucht sein, dass sie überhaupt einen Kredit bekommen. Und die meisten kommen ja ganz ohne Kredit. Also ganz viele brauchen nicht mal finanzieren, die können es einfach auf den Tisch legen, wenn sie es genau nehmen. Finanzieren dann trotzdem noch, weil sie irgendeinen steuerlichen Vorteil sich erhoffen. Ich weiß es manchmal nicht. Fakt ist aber auf jeden Fall, die, die campen, wir waren jetzt gerade wieder auf einem Campingplatz und wir haben mal so rundherum geguckt, die gehören eben nicht zu dieser minder bemittelten Schicht. Alle, die da sind, haben gute Jobs und stehen im gutem Futter, haben Geld. Sonst würden sie nämlich erst gar nicht campen können. Camping ist kein Billigurlaub mehr. Das war es früher mal. Also jetzt mal ehrlich, früher haben die Leute Camping gemacht, weil es die billigste Art war, wegzukommen. Zelten, ja, das ist heute schon lange nicht mehr so. Ich habe es ganz am Anfang gesagt, ist ein Lebensgefühl. Und das ist auch gut so. Und sind wir mal ganz ehrlich, ich stand letztens gerade auch wieder bei Morelo-Fahrern dabei, weil es immer so die Dickschiffe und die kleinen und die Kastenwagen und so weiter, völlig wurscht. Dieser Typ Mensch, der da drin sitzt, auf den geht's jetzt mal oder um den geht's jetzt mal, die sind eigentlich alle gleich gepolt. Mhm. Wenn du nicht siehst, was die Leute fahren, sitzt du mit denen am Tisch, komischerweise, wenn die aus ihren Autos steigen und nebendran der Kastenwagen und der Morelo und der Expeditionswagen und was und der Mikrocamper, dann trauen die sich plötzlich nicht mehr am Tisch zusammen. Es ist immer wieder erstaunlich. Aber wenn du die einfach am Tisch setzt und keiner weiß, was der andere fährt, haben die einen tollen Abend zusammen.
Ja. Das stimmt, ja. Da sind immer so gewisse Vorurteile, die da einfach mitschwingen. Das ist auch das, was der Marc letzt gesagt hat. Ja. Er war auf der Abenteuer Allrad und meinte dann auch, das war total interessant. Ja. Da waren auch manche mit einem Campervan ohne Allrad. Da waren Expeditionsfahrzeuge und der eine hat eine Million gekostet, der andere nur 100.000, der andere 50.000, was auch immer. Aber das Zusammensein war völlig egal, ja. Das war völlig egal, wer was fährt.
Du meinst diese Abenteuer-Allrad, die dann im Schlamm versunken ist und alle mit ihren Allradfahrzeugen vom Traktor rausgezogen werden mussten?
Ja.
Also nichts für ungut. Ich bin ja ein gehässiger Mensch, das ist ja mittlerweile bekannt. Für mich ist das ja alles manchmal nur ein Hype. Hauptsache ich habe dicke Reifen und sehe so aus, als wäre ich Allrad.
Ja, das war ein bisschen eine Karikatur von sich selbst, ja, bei dieser Abenteuer-Allrad. Ne? Dass dann da wirklich, also du hast ja wirklich mal Allrad-Terror gehabt, dann hast du halt auch mal gesehen, wer kommt da jetzt raus und wer nicht. Ne? Und auch die Expeditionsfahrzeuge, ich habe da ein paar Videos gesehen. Die haben sich jetzt auch nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert, das muss man ganz ehrlich so sagen.
Ja, man muss es auch können, muss man ganz ehrlich sein. Nicht jeder, der ein Allrad fährt, kann auch mit einem Allrad im Gelände fahren.
Das kann durchaus sein, ja.
Komm, lass uns das mal außen vor. Was ich aber damit sagen wollte, ist, dass dieses Camper-Gehen, das hat man oder man hat das nicht. Und es ist schön, dass momentan ganz viele es ausprobieren, aber es geben ja auch ganz viele wieder auf. Also ich merke das in meinem Bekanntenkreis. Vor 5 Jahren haben mich Leute noch angesprochen, wie gesagt, auch mit dem Spruch, wollt ihr nicht auch mal wegfliegen? Wollt ihr nicht mal irgendwo ein bisschen weiter weg und so? Also die reden dann natürlich über China, über Thailand oder was weiß ich wo. Ja, will ich irgendwann auch, aber ich habe bis jetzt noch keine Zeit dazu gehabt. Und dieselben Leute kamen dann irgendwann zu mir und sagten, du bist doch Camper, kannst du uns das nicht mal ein bisschen erklären? Und was muss man da so alles machen und so weiter. Und das mit dem Klo ist ja immer ein ganz großes Thema. Und das fand ich so lustig. Plötzlich waren wir im positiven Mittelpunkt.
Ja.
Vorher waren wir belächelt. Ich denke da nur an, vor 10 Jahren gab es ja auch so Camper-Sendungen im Fernsehen, wo sich alle Welt im Endeffekt über Camper lustig gemacht haben. Gibt es heute immer noch. Aber im Grunde genommen hat sich das Bild des Campers positiv gewandelt.
Ja.
Wir schaffen es aber jetzt gerade wieder, das Ganze ins Gegenteil zu verkehren, weil genügend Drecksäcke draußen rumfahren, die meinen, mit dem Kauf des teuren Wohnmobils, 100, 200.000 Euro, wäre natürlich alles inklusive. Also ich darf jetzt alles und überall stehen und meinen Müll überall abladen, weil das habe ich ja beim Kauf des Wohnmobils schon bezahlt.
Ja, absolut. Ich will auch noch mal ein Thema mit dir besprechen, Jürgen. Das ist, glaube ich, etwas, was viele auch interessiert. Jetzt ist ja aktuell, ich habe jetzt erst vor einer Woche wieder die Nachricht bekommen, dass ein bekannter Händler, jetzt nicht unbedingt der größte, aber ein bekannter Händler hier bei uns in der Region, Würzburger Raum, Insolvenz anmelden musste. Und das ist jetzt nicht der erste. Ja. Wir haben tatsächlich auch in Heidelberg einen gehabt, der, ja, mit dem wir tatsächlich auch mal eine Historie hatten, der auch Insolvenz angemeldet hat, musste, was auch immer. Du hast doch bestimmt da auch ein paar Kontakte zu der Händlerschaft, zumindest hast du das immer mal wieder auch erzählt in deinen Videos. Wie nimmst du das wahr? Was sind da die Gründe? Also ich will jetzt auf gewisse Punkte hinaus, aber jetzt kann man natürlich sagen, naja, das ist ja, die wurden ja da alle von Herstellern zugestellt und das ist ja jetzt der Markt und jetzt kriegen da manche auch Panik, dass hier jetzt gleich, wir hatten es vorhin schon angesprochen, dass hier jetzt gleich alles vor die Hunde geht, ja, und du jetzt gar nicht mehr in Ruhe dein Wohnmobil kaufen kannst, weil du musst ja Angst haben, dass der nächste Händler gleich umgeht.
Also in erster Linie sind es mal Managementfehler. Da brauchen wir ja gar nicht drum rumreden. Ja. Wenn ich natürlich in der Corona-Krise den riesen Hype erlebt habe und dann um die Ecke ein Showroom gekauft habe, also die Zahl, die ist wirklich echt, der mich 500.000 Euro Miete kostet und den gleich für 5 Jahre fix, nein, für 10 Jahre fix gekauft hat, dann weiß man schon mal, 5 Millionen muss ich jetzt erstmal verdienen die nächsten Jahre.
Ja.
Also verdienen. Und das ist das Problem. Also da haben sich einige übernommen, weil sie dachten, der Trend, der geht natürlich bis in alle Ewigkeit weiter. Das sind aber nicht viele und das sind auch nicht alle. Also ganz, ganz viele Händler sind solide geblieben. Die haben momentan eher das Problem, und das meine ich jetzt auch, das ist auch ein großes Problem, der Mitarbeiterschaft. Den gehen Mitarbeiter in Ruhestand etc. und die wissen einfach dann nicht mehr weiter. Und irgendwann fährt der Betrieb im Sinne des Wortes deswegen an die Wand. Ja, da leidet der Ruf, da kommen weniger Kunden. Das sind alles solche Faktoren, die nachhaltig auch wirken. Also es ist eine Gemengenlage. Ich glaube, die gestiegenen Zinsen werden den einen oder anderen Neuling erwischen, weil die haben die letzten 10 Jahre nur Minuszinsen gekannt und Geld, das ihnen nachgeworfen wurde. Mhm. Und jetzt müssen sie plötzlich 5, 6, 7, 8% bezahlen. Die musst du auch erst verdienen. Das ist auch erstmal ungewohnt. Also da hat der eine oder andere Manager, neue Manager, junge Manager natürlich ein Problem mit. Und dann sind wir natürlich beim großen Thema Fixkosten. Wenn du einen großen Wasserkopf hast oder dein Geld in der Vergangenheit immer verlebt hast, dann hast du keinen Rückhalt, dann hast du nichts auf der hohen Kante. Und dann kommen die bösen Banker, so wie ich, und verlangen dann natürlich von dir Sachen, die du nicht hören willst. Also mehr Sicherheiten oder mehr Abverkäufe und etc. Also es ist immer nicht einfach zu sagen, wo es bei dem Einzelnen hängt. Fakt ist, und das habe ich auch schon im letzten Weihnachtsvideo, hatte ich das damals gesagt, haben, das wird in diesem Jahr den einen oder anderen treffen. Das war letztes Jahr im Übrigen auch schon, ich weiß es, das ist definitiv so, von einem großen Händler, der diese Notsituation von dem einen oder anderen Händler dann ausnutzt. Also die Händler untereinander wissen ja genau, was die anderen auf dem Hof stehen haben und dann hat er geschaut und hat gesagt, den hätte ich gern von dir. Und dann brauche ich dir nicht zu sagen, Händler untereinander haben andere Preise als im Privatkundengeschäft. Und dann ist der froh, dass er überhaupt Geld gesehen hat. Der andere hat günstig eingekauft und im Endeffekt zum Leidwesen desjenigen, der da über die Wupper gehen wird. Das hat das Ganze meistens dann nur nach hinten gezogen, leider Gottes, aber der Markt kannibalisiert sich da schon gegenseitig selbst. Handel ist Haifischbecken, das muss man immer dazu sagen. Mhm. Also wer glaubt, wir sind alle Freunde, wir arbeiten alle im selben Geschäft, also auch wir Banker im Wertpapiergeschäft, du bist ein in einem Haifischbecken und wenn du nicht auch ein Shark bist, sondern eher die Forelle, dann überlebst du nicht lang.
Ja, da gebe ich dir recht. Ja, das ist tatsächlich, also sagen wir es mal so, wir haben, einen sehr freundlichen Umgang untereinander. Aber natürlich ist klar, wenn du ein Angebot hast als Händler, du willst das schon unterbieten. Ne? Du willst schon das Geschäft dann auch machen. Du möchtest natürlich schon die Geschäfte irgendwie kriegen. Ich finde es halt krass, weil ich finde, das gehört ehrlich gesagt so für mich zum Selbstverständnis dazu, wenn du gute Jahre hast, und die hatten wir die letzten Jahre, ja, dann sorgst du doch dafür, dass die Zukunft auch gut bleibt. Ja, dann guckst du doch, okay, ich habe jetzt hier einen hohen Umsatz und ich kann vielleicht mehr aus dem Umsatz rausholen als sonst. Oder jetzt habe ich einen guten Markt, jetzt kann ich doch mir mal das ein oder andere zurücklegen, um dann in Zukunft mehr Zinsen zu sparen, um mein Eigenkapital zu verbessern, um meine Prozesse zu verbessern und. Also Investitionen in die Zukunft. Und wie da manch einer dann eben nicht sagt, hey, cool, ich kann das Geld nutzen, um in die Zukunft zu investieren, um langfristig und nachhaltig dann weiterhin dabei zu bleiben, sondern das ist tatsächlich auch passiert, ja. Der eine hat sich dann ein Brabus gekauft für 300.000-400.000 Euro, der andere kauft sich dann plötzlich steht der Ferrari vor der Tür oder man nimmt sich alles nach, macht Privatentnahmen und kauft sich dann ein unfassbar teures Haus und so weiter. Und du guckst dir diese Unternehmer an und denkst dir, du kannst dir das doch eigentlich gar nicht leisten. Also klar, du hast den Cashflow vielleicht, du hast das Geld, aber du kannst doch nicht davon ausgehen, dass das jetzt für immer so bleibt. Ja? Du kannst ja nicht sagen...
Ja, aber das ist das, was ja passiert.
Also genau.
Ist auch menschlich, muss man einfach mal sagen. Denn ja. Du als Unternehmer bist verantwortlich für, ich sage jetzt mal 30 Mitarbeiter, 50, 100. Kommt ja auf die Größe des Unternehmens auch an.
Ja.
Du schaffst ein ganzes Stück mehr als der ganze Rest zusammen. Also du bist morgens der Erste, bist abends der Letzte und am Wochenende machst du wahrscheinlich noch die Bücher oder siehst irgendwo, dass du neue Geschäfte an Land ziehst. Irgendwann willst du davon auch profitieren. Kann ich völlig nachvollziehen. Ob das dann der Urlaub ist, der Ferrari oder sonst irgendwas. Ich hatte früher Millionäre als Kunden, die ich betreut habe. Und die wenigsten davon sind Millionär geworden, weil sie nicht sparsam waren. Ja, die waren alle extrem sparsam. Und wenn die dann mal angefangen haben, leben zu wollen, also schönes Beispiel ist immer einer, der richtig Geld auf der hohen Kante liegen hatte und sich dann einen Ferrari für 250, also es war Spielgeld, ja, 250.000 hat er sich mal einen Ferrari gekauft, hat die Tochter ihn angeklagt wegen Verschwendungssucht. Sie würde jetzt anfangen, sein Erbe oder ihr Erbe zu verschwenden. Der Mann hatte 14 Millionen Cash auf dem Konto.
Ach du Scheiße.
Diese Klientel, diese Reichen, sage ich jetzt mal, die sind nur deswegen reich, weil sie so sparsam sind. Weil sie nicht alles machen, was sie sich wünschen, sondern erst dann, wie du schon gesagt hast, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Und jetzt bin ich aber in der du hast Cashflow gesagt, also für unsere Zuschauer und Hörer, mein Konto ist extrem gut gefüllt. Jeden Tag, jeden Monat. Ja, und es wächst jeden Monat auch noch weiter an. Da vergessen viele, verdammt, da kommt jedes Vierteljahr oder jeden Monat die Mehrwertsteuervorauszahlung. Die muss bezahlt werden. Dann kommt irgendwann mal logischerweise die Steuervorauszahlung. Dann muss logischerweise die Steuer bezahlt werden.
Ja,
das haben
klar.
Die übers Jahr vergessen. Und im nächsten Jahr, also nachdem der erste Jahr so extrem gestiegen ist, dann kommt im ersten Jahr da erstmal der große Hammer, weil da muss ich ja dementsprechend auch viel Steuern zahlen. Ich sage immer, hey, wie schön ist es, 1 Million Steuern zu bezahlen, weil es bedeutet ja, ich habe 2 Millionen verdient. Aber leider habe ich diese 1 Million schon ausgegeben gehabt und jetzt kommt die Steuer und dann wird groß geschrien, böse, böse Steuer, ich muss 1 Million Steuer bezahlen, weil man sie nicht bewahrt hat, sondern hat sie ausgegeben. Und jetzt fängt es an, ein Problem zu werden. Und über solche Faktoren, also wirklich ganz triviale Faktoren, bringen sich Leute dann in eine Schieflage. Und du sagst es selber, ja, da wird konsumiert, da wird mehr konsumiert, als man will. Ja, man will ja auch gegen den Konkurrenten anstinken. Man möchte ja auch in seinem Bekanntenkreis zeigen, was man hat. Und wenn man dann plötzlich ein schlechtes Geschäftsjahr hat, dann muss man ja auch wieder runter von dem Ross. Das geht nicht so einfach.
Mhm.
Ja, du bist in den Golfclub eingetreten, du kannst da jetzt nicht einfach raus. Was sollen die Leute sagen? Ja, das sind dann wirklich die Punkte, wo es nachher drum geht, wo es schwierig wird. Und wenn du das ein paar Jahre lang überzogen hast, dann kommt der Hammer, dann ist vorbei. Es erstaunlich ist ja eigentlich, dass es nicht nur die Jungen trifft, wo du sagen könntest, na gut, die haben das nie erlebt, das trifft ja momentan auch die alten Häuser. Es ist ja nicht so, dass die Alten da davor bewahrt bleiben. Die Situation ist, wie sie ist. Wir werden in diesem Jahr Händlersterben haben, ja, auch im nächsten Jahr wahrscheinlich noch. Ich kann nur hoffen, dass es der eine oder andere schafft, noch das Ruder rumzureißen. Fakt ist, der Markt geht zurück und der Bestand ist da. Und wir hatten mal irgendwann drüber gesprochen gehabt, so ein Hof steht voll mit Wohnmobilen. Da hast du, stell mal, 5 Millionen, 10 Millionen, die da auf dem Hof stehen. das musst du erstmal finanzieren. Mhm. Und wenn du es nicht aus dem Eigenkapital kannst, dann sind dementsprechend die Zinsen umso höher.
Was würdest du jetzt einem Kunde mitgeben? Worauf sollte er jetzt achten? Was sollte er tun, wenn er sich jetzt ein Fahrzeug kauft? Ist es denn auch deiner Meinung nach ein guter Zeitpunkt gerade zum Kaufen? Und wenn ja, was kann der Kunde beachten, dass ihm jetzt eben nicht passiert, dass er dann irgendwie auf dem Trockenen sitzen bleibt, wenn irgendwas passiert?
Was du nicht hören willst, sogar Gebrauchtwagen kann man momentan gut kaufen, ja. Wenn man es schafft, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und dann muss man gegebenenfalls auch mal in Kauf nehmen, dass das Ding nachher eine Macke hat, die man nicht gesehen hat. Aber wenn man dann ordentlich gespart hat beim Kauf, kann man das ja wieder investieren in eine Reparatur zum Beispiel. Also gerade im Gebrauchtwarenmarkt stehen einige Schätzchen rum. Ich möchte wieder meinen besten Kumpel gerade erzählen. Der hat vor einigen Monaten jetzt ein Wohnmobil gekauft, das 4 Jahre rumstand mit 7000 Kilometern. So was gibt's. Man muss es halt suchen. Ja, es ist nicht einfach. Umgekehrt beim Händler, also bei dir. Ja, die Preise sind mittlerweile wieder mehr als angemessen. Es gibt den einen oder anderen Nachlass. Es gibt gute Preise. Und was viel wichtiger ist, oftmals stehen die Fahrzeuge auf dem Hof. Man kann sie sich direkt angucken.
Ja.
Also ich kann da hingehen und kann sagen, hier, ich hätte den XYZ mit der Hexitz-Gruppe oder mit dem Detail und der ist da. Ich kaufe da nicht mehr die Katze im Sack, was wir ja in den letzten Jahren immer hatten, dass ich dann 2 Jahre später ein Fahrzeug bekam, das ich vorher nicht mal gesehen habe. Also das ist toll, das ist eine tolle Situation und ich glaube, das sollte man auch nutzen. So gut wie momentan, glaube ich, wird es nicht lange bleiben. Dieser Berg, den wir momentan vor uns herschieben, der baut sich in den nächsten Jahren ab. Also da bin ich überzeugt von. Ich habe vor 20 Jahren diese Automobilkrise erlebt gehabt, wo damals hier bei uns in der Umgebung die ganzen Opel-Händler pleite gegangen sind.
Stimmt, ja.
Bei uns ist ja Opel-Rüsselheim nicht weit weg.
Ja.
Die hatten es eben nicht geschafft, weil Opel natürlich durch seinen Großinvestor Cash sehen wollte. Also die Hersteller heute sind hoffentlich schlauer und bringen ihre eigenen Händler nicht in den Ruin oder treiben sie nicht in den Ruin. Und das glaube ich auch. Wir werden diese Welle, diese Produktionswelle, die wir ja auch logischerweise hatten, und die kann man ja nicht von einem Tag auf den anderen dann auch abbestellen. Man kann ja nicht sagen, ich habe jetzt Teile vorbestellt aus China, aus was weiß ich woher. Die kann ich ja jetzt nicht einfach hingehen und sagen, nee, die will ich nicht mehr. Das funktioniert nicht. Also ich schiebe so eine Welle vor mir her und die wird auch noch die nächsten 1-2 Jahre vor sich her geschoben werden. Und dann wird die sukzessive abgebaut werden. Also gerade bei den Neufahrzeugen, glaube ich, haben die Händler und die Hersteller, das im Griff. Und die sind eigenverantwortlich. Bei den Gebrauchtwagen sieht es dann ganz anders aus. Da, glaube ich, kippt der Markt noch. Das kommt erst noch, weil die Nachfrage dort nie mehr so stark sein wird wie hier. Wir werden wieder ein Gap haben zwischen Neuwagen und Gebrauchtwagen. Ein richtig großes Loch zwischen den Preisen, wie es früher normal war. Weil in den letzten Jahren war ja der Gebrauchte fast so teuer wie der Neuwagen. Oder teilweise sogar teuer, weil schon kaufen konntest. Das war ja irrsinnig. Also wir werden wieder normales Preisniveau bekommen, der Neuwagen und der Gebrauchtwagen, der 2-3 Jahre alt ist. Und wenn der älter ist, dann geht das noch weiter runter. Ich muss die Hand höher halten. Dann geht es noch weiter runter. Je älter sie werden, desto billiger werden Fahrzeuge wieder. Und in 10, in 20 oder in 30 Jahren altes Wohnmobil werden wieder Preisunterschiede haben. Auch das ist ja eine Zeit lang so gewesen, egal ob du 30 Jahre hattest oder 10 Jahre, war fast derselbe Preis. Ja, das ist vorbei und darüber können wir Konsumenten uns eigentlich nur freuen, können uns dankbar zeigen in dem Moment und ich würde nicht warten. Also wenn ich mir heute ein Wohnmobil kaufen wollte, weil ich noch keins habe, würde ich nicht warten. Wenn ich verkaufen wollte, ja, ich glaube, momentan ist die Zeit gut noch zu verkaufen, also seinen Gebrauchten zu verkaufen. Ich kann natürlich nicht mehr die Preise von vor 2 Jahren erwarten, sondern da muss ich echt mal auch in den sauren Apfel beißen und sagen, okay, was ist er denn momentan wert? Dann verkaufe ich den und habe den Preis jetzt, weil der wird nicht besser, der Wagen. Also auch ein Wohnwagen. Auf den Hof stellen und zu warten, dass ich in 1-2 Jahren mehr bekomme. Nee, Leute, vergesst, das kommt nicht mehr.
Das denke ich nämlich auch. Es ist ganz interessant, weil ich hatte nämlich erst vor kurzem zwei Gebrauchtwagenfälle bei uns. Da war ein Wohnwagen dabei, da hat der Kunde damals 20.000 Euro bezahlt oder lass es 25 gewesen sein. Wert, für den man jetzt inseriert wurde, war tatsächlich dann 18.000. Ja? Also für 18.000, 19.000 Euro konnte er ihn verkaufen, beziehungsweise haben wir festgestellt, war er wert. Ja? Das heißt, der Kunde, der hat gar nicht mal so viel Geld verloren jetzt eigentlich. Ne? Man muss dazu sagen...
War ja ein toller Preis. Entschuldigung, das war doch ein toller Preis. Also... Was willst
du mehr? Vor circa 3 Jahren gekauft. Ich glaube, 2021 war das. Da ging das gerade so ein bisschen los. Interessantes Fahrzeug gewesen. Natürlich, wenn du dir letztes Jahr ein Fahrzeug gekauft hast, dann kannst du diese Preisentwicklung in 2, 3 Jahren nicht denken, aber oder nicht erhoffen. Aber wenn du jetzt ein Fahrzeug kaufst und du willst es wirklich mal über 5 Jahre fahren und weißt, ey, das 5 bis 10 Jahre kann ich mir gut vorstellen, ich glaube, da wirst du ein relativ wertstabiles Fahrzeug haben über die Jahre hinweg. Ja? Und gerade mit dem Hintergrund, dass man jetzt eben relativ gute Angebote auch bei den Handelsplätzen erzielen kann. Ne?
Also es ist ja bekannt, wir haben Preis und dann geht normalerweise im ersten, zweiten Jahr ist nach unten.
Genau.
Also das ist der normale Faktor. Und dann zieht sich das über die Jahre hinweg langsamer weg. Wir hatten jetzt aber auch diese Entwicklung, also es, ganz hohes Niveau.
Ja.
Das ist nicht mehr normal. Also es ist wirklich so, man kauft und dann geht der Preis erstmal runter. Der ist nicht ganz so steil wie in der Vergangenheit, aber es geht nach unten und ist auch gut so. Ein 2, 3 Jahre altes Fahrzeug muss deutlich fallen und danach sinkt es
absolut,
mit den Jahren halt mehr. Völlig normal und das ist auch gut so. Alles andere wäre ja den Markt konterkariert. Ich habe mir von einem Sachverständigen die Zahlen mal schicken lassen. Die haben anscheinend auch Datenbanken, auf die zugreifen können, die sehr interessant sind. Da komme ich leider nicht ran. Hab versucht, da ranzukommen, aber man hat mich nicht gelassen. Die können nämlich auch bei mobile.de die Preise, auch die historischen Preise zu Fahrzeugen sehen. Also was da mal angeboten wurde und so weiter. Das wäre auch mal interessant, sowas zu recherchieren. Aber wie gesagt, kriege ich nicht hin. Der hat mir aber gesagt gehabt, dass die Preise da schon deutlich zurückgegangen sind. Also man sieht in diesen Datenbanken, der Preismarkt hat sich schon stark verändert. Und wir sind doch wieder in der Normalität vergangener Zeiten, aber wir sind eben nicht irgendwie auf einem ganz tiefen Niveau, wo man sagen könnte, oh, jetzt ist es ein Schnäppchen. Also ich gehe jetzt nicht hin und sage, wenn ich jetzt einen Kastenwagen kaufe, billiger wird er nie werden. Das wird nicht der Fall sein. Und es wird auch meines Erachtens nicht kommen. Und ich sage ja auch immer, die Wagen, die wir momentan im Bestand haben, die lösen sich ja nicht in Luft aus. Die bleiben ja bestehen. Ja. Also wenn der jetzt verkauft wird, dann hat den halt nur jemand anders. Und die wenigsten werden verschrottet oder gehen dann ins Ausland, wie das früher mal war. Oder bei PKWs, wo man dann gesagt hat, die fahren jetzt weiter in Afrika oder irgendwo weit im Süden, bei Schiffen im Übrigen genauso. Das ist hier nicht der Fall. Also die lösen sich nicht in Luft auf, und das ist das Problem eigentlich für uns. Die Masse der Camper wird also weiter wachsen. Wenn dann, und jetzt kommen wir mal, was ich vorhin gesagt habe, Alter, wenn wir dann mal 20 Jahre weitergehen und sagen, okay, jetzt stirbt uns aber langsam diese Klientel weg, dann haben wir ein Problem. Aber das ist noch in 10 oder in 20 Jahren fängt es wahrscheinlich erst an, weil dann kommen zu viele Junge oder zu wenig Junge nach, die diese riesige Masse an Fahrzeugen übernehmen kann.
Da bin ich auch mal gespannt, wie das dann aussieht. Jürgen, noch eine Abschlussfrage. Wir hatten jetzt viel über das Thema Markt gesprochen, aber du bist ja selber begeisterter Wohnmobilist. Welche Fahrzeuge bist du denn in der Vergangenheit gefahren und mit welchem bist du am meisten zufrieden? Lass uns da gerne mal teilhaben.
Ach, das ist sehr individuell. Also erzähle ich eigentlich ungern, muss ich ehrlich sagen, aber ich mache es jetzt gerne. Weil so wie ich Urlaub mache, machst du keinen Urlaub. Und der Nächste erst recht nicht. Und der Dritte denkt sich, was ist denn das für ein Spinner? Oder hat er recht? Weil jeder von uns hat seine Macken und lebt die dann dort auch aus. Also bei mir müssen immer 2 Kajaks mit. So, schon mal das erste Problem. Ich muss meine Kletterausrüstung dabei haben. Mein ganzes Spielzeug, meine Drohne, mein Fotokram und. Ich bin ja noch Fotograf und. Also dementsprechend brauche ich ein bisschen mehr Platz. Ich komme aus der Kastenwagen-Ecke. Ich habe 89 haben wir einen Ford Transit gekauft. Damals waren das noch solide Autos im Gegensatz zu heute. Ich würde heute keinen mehr anfassen, aber das ist jetzt nur unterschwellig kritisch. Damals war ein Ford Transit ein tolles Auto mit 70 PS. Das heißt, geil, wir fuhren damals ausgebaut mit 40 die Kasseler Berge hoch. Da haben sich alle hinter uns gefreut. Ja. Servolenkung kannte ich auch nicht. Den habe ich damals mit der Stichsäge oben aufgeschnitten, wie so eine Konservenbüchse, und habe dann ein Hochdach draufgesetzt von Raimo. Mit der Hand ausgespritzt, mit Sikaflex und TÜV gefahren, und die Jungs haben die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und haben gesagt, das muss man doch schweißen. Nee, damals schon, 1990, wurde schon nur noch geklebt. Das wussten die Leute beim TÜV aber noch nicht. So fing das an. Dann haben wir einen Wohnwagen gekauft, weil, und das ist einer meiner Hauptkritikpunkte an Eltern mit kleinen Kindern, wir haben irgendwann mal erkannt, meinen Kindern ist es völlig egal, ob ich in Italien, in Venedig, in Kroatien oder was weiß ich wo bin. Die Kinder waren damals so 2, 3, 4, 5. Hauptsache, es war ein Spielplatz in der Nähe. Das konnte dann die Fränkische Schweiz sein oder der Odenwald. Das war völlig wurscht.
Ja.
Und wir haben gemerkt, groß in der Gegend rumfahren ist für die ein Graus. Die haben immer geheult, wenn wir den Campingplatz verlassen haben. Also bleiben wir 3 Wochen ortstreu stehen und dann kann ich mir einen Wohnwagen kaufen, und ein Auto ist auch viel billiger, auch in der Unterhaltung. Das haben wir 10, fast 15 Jahre gemacht und sind dann 2012 wieder auf einen, ja, auf unsere erste Weißware, von der ich immer geträumt habe, umgestiegen, ja, mit Alkoven, schon zwar noch 4 Schlafplätze, aber es war schon klar, die Kinder fahren nicht mehr lang mit. Und Alkoven deswegen, damit er so kurz wie möglich, ja, ist. Ich wollte am besten nur 6 Meter haben, denn gerade im Ausland, wo wir hinfahren, ist es so eng, da wollte ich nicht länger haben. Mittlerweile haben wir das Modell gewechselt, immer noch mit Alkoven und einer Längssitzbank. Da hat mir mal einer gesagt, das heißt Seniorengrundriss. Passt perfekt für mich. Meine Längssitzbank kann ich ausstellen und dann ist mittags das mein Mittagsschläfchen-Areal. Ja, ja, die Alternative wäre für mich noch eine Hecksitzgruppe. Lieb ich abgöttisch, und vorne schlafen und hinten sitzen, tolle Geschichte. Und das Ganze so kompakt wie möglich geht nur mit Alkoven. So, alle, die sagen, ich kann da nicht hochklettern, einfach mal ausprobieren, so schlimm ist es gar nicht. Die Hersteller haben da mittlerweile gute Lösungen, gibt sogar Treppen, ja, nicht Leitern. So, das ist meine Geschichte. Wir fahren mit unserem Wagen jetzt wieder mit den 2 Kajaks oben drauf. Wir sind dann 3,70 Meter hoch. Wir sind sehr kurz, aber sehr hoch. Fahren wir jetzt ins Baltikum und werden 4 Wochen unseren Spaß haben.
Wow. Ja, vielen Dank bis dahin. Ich bin gespannt, was du zu erzählen hast, wenn du aus dem Urlaub zurück bist. Vielleicht kommt ja mal noch der ein oder andere Bericht oder vielleicht sprichst du darüber. Mhm. Nichts, schüttelst
den
Kopf.
Ich werde einen Blog machen, aber das ist mein Urlaub.
Ja,
das stimmt. Da will ich nicht, wie manche Leute, den ganzen Tag mit der Kamera und der Selfie und ha, ja, ja. Leute, ist ja schön, dass ihr solche Filme machen könnt. Ich brauche im Urlaub echt Ruhe, und deswegen gibt es von mir wahrscheinlich wieder keine Urlaubsreiseberichte in Filmform als Blog, wo wir es schön gefunden haben mit ein paar schönen Bildern dazu. Ja. Das werden wir mit Sicherheit wieder machen, aber keine großen Videos. Da brauche ich die Zeit für mich selbst.
Gut, super, alles klar. Jürgen, bis dahin, vielen lieben Dank, dass du mir heute Rat und Tat zur Seite standest. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, euch da draußen auch. Und wir sehen uns bestimmt nochmal hier in dem Videoformat. Ich fand es ein sehr, sehr nettes und interessantes Gespräch. Und ja, da das ja auch heute per Video aufgenommen wurde, freue ich mich natürlich über eure Kommentare. Freue mich selbstverständlich auch über einen Daumen nach oben. Und gerne auch mal den Jürgen von Womoblog auschecken. Ich verlinke dich natürlich auch unten drinne und vertagge dich, wo es irgendwo geht. Und dann freuen wir uns beide natürlich, wenn er unseren Kanal abonniert, die Glocke aktiviert und verpasst ihr solche Videos nicht mehr. Und an den Marc wünsche ich noch weiterhin gute Genesungswünsche. Und jetzt habe ich ganz viel und gesagt. Ich würde mal sagen, wir packen es an der Stelle. Ja, bis bald und bis zum nächsten Mal.
Wiedersehen.